Robert war ein nicht so guter Anwalt, aber wollte trotzdem ganz viel Geld verdienen. Mit Faulheit gibt's ein nicht so gutes Gehalt, drum geht er in die Abmahnindustrie. Seitdem ist unser Robert richtig froh und mahnt ab dank der DSGVO.
Sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zu endlich einer neuen Folge von unserem Podcast von Dr. Datenschutz, muss man sagen. Das neue Jahr, ja, ging turbulent los, deswegen sind wir etwas verspätet dran. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Diesmal bin ich ein bisschen verschnupft und ausbaufähig, aber deswegen klinge ich ein bisschen mehr wie Icy Ice.
Aber du hast es nicht von mir, zum Glück.
Und nie. Zum Glück nicht, aber es wurde ja auch höchste Zeit, dass wir mal wieder anfangen, denn gut Ding will Weile haben. Es hat sich jetzt ja doch was getan in der Datenschutzwelt und zwar nicht unbedingt positiv, aber man muss leider konstatieren, die Abmahnanwälte entdecken so langsam die DSGVO für sich.
Ja, das, was eigentlich auch schon so lange immer befürchtet wurde oder auch gerade 2018 eine der Befürchtungen war, fängt so langsam an. Wobei auch eher schlecht als recht, hm?
Ja, es ist noch sehr abenteuerlich, aber man muss natürlich sagen, es gibt bei den Guten wie bei den Bösen gibt es Kreative. Ich hatte jetzt zum Beispiel so einen Kabalken entdeckt, der hat da ein tolles Geschäftsmodell hat er für sich entdeckt und zwar, der meldet sich einfach, glaube ich, den ganzen Tag surft er auf irgendwelchen Internetseiten und meldet sich für Newsletter an. Also ich glaube, der ist mittlerweile wahrscheinlich der meist auf allen Newsletterlisten zu findendste Mensch, Deutschland zumindest. Also das heißt, der meldet sich überall an und dann macht er ein Auskunftsbegehren.
Okay.
Das heißt, dann schickt er, meldet sich an und direkt kommt dann das Auskunftsbegehren an die Firma und natürlich sind die meisten Unternehmen darauf vorbereitet, aber jedes zehnte Unternehmen verpasst es dann vielleicht, rechtzeitig aber Auskunft zu erteilen.
Okay, und dann?
Und schwupps ist das Abmahnschreiben da vom Anwalt.
Na, das heißt, er hat da schon einen Anwalt in der Hinterhand, mit dem er das immer zusammen macht.
Genau.
Und dann zapp, zapp, kommt nach vier Wochen Abmahnschreiben. Okay.
Und das Bittere ist, man kann ihm, also es fühlt sich falsch an. Ja, meiner Meinung nach fühlt es sich sehr falsch an, weil das ja nicht Sinn und Zweck der Übung sein sollte. Aber so eine richtige Rechtsmissbräuchlichkeit kann ich ihm jetzt auch nicht unterstellen, ne? Denn es ist ja irgendwie doch sein gutes Recht, Auskunft zu verlangen, ne? Das gibt es her. Und es ist ja nicht so, dass er jedes Unternehmen einzeln nervt, sondern das bei jedem Unternehmen macht. So denke ich, ist das jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht unbedingt durch die DSGVO verboten, ne? Ich glaube, da würde ich jetzt eher sagen, da ist es verboten, wenn ich jetzt alle zwei Wochen ein Auskunftsbegehren stelle. Aber ich kann ja bei jedem Unternehmen einzeln ein Auskunftsbegehren stellen. Das ist ja eben mein gutes Recht. Deswegen kann ich da auch keine Rechtsmissbräuchlichkeit sehen. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn die Unternehmen mittlerweile dann immer noch zu bescheuert sind, innerhalb von einem Monat Auskunft zu erteilen, dann ist es halt so. Also vielleicht bin ich auch nur neidisch, weil ich dieses geniale Geschäftsmodell nicht entdeckt habe.
Ja, aber was man auch sagen muss, besonders schwierig kann dieses Auskunftsbegehren ja auch nicht sein. Also wenn er sich einfach nur für ein Newsletter einträgt, massiv viele Daten dürften die ja nicht haben. Also es ist ja jetzt nicht, dass du eine jahrelange Geschäftsbeziehung hast oder sonst was für Daten vielleicht hinterlegt hast, sondern mehr als Name und E-Mail-Adresse. Also maximal noch vielleicht den Namen dazu, aber eigentlich nur die E-Mail-Adresse.
Einfach nur eine E-Mail-Adresse.
Verrückt.
Ja, also da habe ich ja noch so ein bisschen für Verständnis oder da muss man einfach sagen, clever gemacht. Und im Grunde ist das ja nur noch Anreiz mehr für die Firmen, dass sie ihre Hausaufgaben machen und gerade solche Auskunftsbegehren auch ernst nehmen. Denn wie wir jetzt offensichtlich lernen, ist nicht nur der Gang zur Aufsichtsbehörde und dementsprechend ein Verfahren bei der Aufsichtsbehörde der drohende Gang, sondern man kann eben auch einfach auf zivilrechtlichem Wege mit Anwaltskosten belästigt werden.
Wie hoch sind die? Hast du da tatsächlich so einen konkreten Fall gehabt? Also was für einen Streitwert legt man bei sowas zugrunde?
5.000, sagen die.
Und das geht durch?
Ja, es musste man natürlich noch irgendwie gerichtlich überprüfen lassen, aber ich würde sagen, 5.000 kann man hier schon so als persönlichkeitsrechtlich relevanten Auskunftsantrag, 5.000 denke ich schon, kriegt man als Anwalt, kriegt man dann so, wenn man es nach Streitwert abrechnet, sowas auf knapp 500 Euro.
Ja.
Ja. Lohnt schon.
Ja, da würde ich, ja klar, für die lohnt es sich, aber für ein Unternehmen ist es, oder für die meisten Unternehmen dürfte es ja eine Summe sein, ja gut, die zahlt man mal, das war dann Lehrgeld, aber natürlich bei weitem nicht zu vergleichen mit irgendwelchen Bußgeldern, die ja sonst manchmal schon gefallen sind. Gut, die gab es auch nicht wegen einer fehlenden Auskunft, sondern
das ist richtig.
Dann
das
eher
ist
wahrscheinlich bei systematischem Versagen, was dann aufgefallen ist, aber ja, so 500 Euro, klar, lukrativ und das für stimmt. Die Unternehmen nicht so teuer.
Andere Abmahnung, aber das war ja auch eigentlich nur eine Frage der Zeit. Da sind wir ja schon bei Cookiecalypse 2, ja, würde ich sagen. Ja, denn,
wer hätte es geahnt, dass die Fortsetzung folgt?
Wer hätte es geahnt? Denn die Anwälte und deren Handlanger, würde ich mal sagen, trauen sich so langsam aus der Deckung und sagen so, das EuGH-Urteil hat uns bestärkt. Jetzt hauen wir Abmahnungen raus, weil wir irgendwelche Webseiten besucht haben und da wurden wir entweder mit einem normalen Cookie-Banner oder mit einem unzureichenden Cookie-Banner konfrontiert und jetzt haben die Unternehmen uns da einfach irgendwelche Cookies auf unseren Rechner gesetzt.
Frechheit.
Und jetzt, ja, genau. Und jetzt wird da harter Schadensersatz verlangt, weil die Integrität des Computers und damit auch das persönliche Wohlbefinden so immens gestört ist, dass man da nicht weiter kann und Schadensersatz braucht, um überhaupt weiterleben zu können.
Ja, also ich kenne auch solche Abmahnschreiben mittlerweile und das Witzige ist irgendwie, ja, es werden halt zwei Sachen geltend gemacht, erstmal Unterlassung und dann Schadensersatz. Ich finde diese Höhe der Schadensersatzforderung immer so krass. Also wenn man es aus anderen Bereichen kennt, aus dem Kunst- und Urhebergesetz, wo es dann um Fotoaufnahmen geht, bevor es da tatsächlich Schadensersatz, Schmerzensgeld und solche Sachen gibt, muss schon einiges passiert sein. Also einfach nur ein unvorteilhaftes Foto oder so würde nicht ausreichen, sondern häufig kommt man da erst, wenn man irgendwie halb nackt im Privatbereich irgendwo abgebildet wurde und das irgendwo veröffentlicht wurde, zu Schmerzensgeld. Und die versuchen es hier tatsächlich mit vierstelligen Beträgen, weil Cookies auf dem Rechner gesetzt wurden.
Und da frage ich mich jetzt, also entweder müssen sich die Anwälte da jetzt sehr sicher sein, was ich nicht glaube. Denn, also wenn ich jetzt so ein Abmahnanwalt wäre, dann würde ich jetzt sagen, komm, gib mir pro Cookie 100 Euro Schadensersatz und dann lass gut sein.
Ja.
Also weil dann würde ich als Unternehmen sagen, boah, habe ich das jetzt Lust durchzufechten, keine Ahnung. Ach komm, irgendwie, ich habe hier 7 Tracker gesetzt, 700 Euro Schadensersatz, scheiß drauf.
Ja.
So, das würde ich machen. Aber also ich habe hier jetzt auch so eine Abmahnung vorliegen, da verlangt der, wie viel, 750 Euro Schadensersatz pro gesetzten Cookie. Das war in dem Fall... Was ist das? Keine Ahnung.
Oh, ich bin so schlecht in Mathe.
750 mal 7.
Ach so, 5250.
Ha, siehst du mal. Und
krass.
Da würde ich mir, da würde ich mir als Unternehmen ja schon überlegen, ob ich das so Bock
habe. Ja, vor allem, weil auch wenn man sich dann diese Schreiben durchliest, sind auch diese rechtlichen Begründungen, wie man denn da hinkommt, relativ dünn. Also teilweise stimmen auch Normenverweise nicht, wo ich so denke, na ja, einem Laien kann man das verzeihen, wenn der vielleicht irgendwelche Artikel in der DSGVO durcheinander bringt. Aber wenn dann ein anwaltliches Schreiben kommt und dann werden die Informationspflichten aus Artikel 15, der nun mal den Auskunftsanspruch festlegt, irgendwie zitiert, dann wirkt das tatsächlich auch schon irgendwie sehr unseriös und nicht so richtig gekonnt.
Also ich glaube auch, da ist auf jeden Fall eine Menge Raum für Verbesserung. Also soweit ich das jetzt weiß, werden sich diese Abmahnungen dadurch, dass die Schadensersatzansprüche so immens hoch angesetzt werden, werden die auch gerichtlich festgestellt werden lassen. Und dann werden wir auch hoffentlich in mittlerer Zukunft, sage ich mal, erfahren, wie das denn jetzt auch wirklich dann gehandhabt werden kann. Und ob es zum einen wirklich einen Unterlassungsanspruch gibt, wenn man sich nicht eine rechtskonforme Einwilligung holt oder überhaupt keine Einwilligung holt und das nur aufs berechtigte Interesse stützt. Und ob sowas auch wirklich dann unabhängig vom Unterlassungsanspruch auch wirklich einen Schadensersatz oder einen Schmerzensgeldanspruch auslösen kann.
Ja, ich fand auch, mich auch ehrlicherweise ein bisschen verwirrt hat, war der Zeitpunkt, zu dem das mit den Abmahnungen anfing. Das ging so Mitte Januar, glaube ich, ungefähr los. Mitte, Ende Januar. In der Sache, wo ja auch diese EuGH-Entscheidung herkam ursprünglich, ist es wieder beim BGH und da gab es die mündliche Verhandlung. So um den Dreh herum ging das los mit diesen Abmahnungen. Ich hätte damit, wenn, schon letztes Jahr gerechnet. Beziehungsweise
vor Weihnachten, damit ja, genau, die Leute einfach sagen, ach verdammt.
Ja einfach komm, schnell erledigen.
Komm, hier, Merry Christmas nimm's.
Ja, genau. Aber an sich ist man ja immer noch nicht schlauer. Also in Deutschland tut sich eigentlich nichts so. Es gibt halt die EuGH-Entscheidung. Aber selbst Aufsichtsbehörden sagen, dass eigentlich die Entscheidung nicht unbedingt mehr Klarheit in der Sache bislang gebracht hat, sondern die Aufsichtsbehörden sind weiterhin der Meinung, die sie halt schon seit Jahren vertreten, dass Cookies nur mit Einwilligung gesetzt werden dürfen, wenn sie nicht unbedingt notwendig sind für die Webseite. Aber da war ja das EuGH-Urteil keine Neuerung. Und die Entscheidung, die dann der BGH trifft, kommt tatsächlich erst Ende Mai. Also dieser Zeitpunkt, mit dem die jetzt kommen, ist irgendwie schräg.
Ja, vielleicht haben sie sich fürs neue Jahr vorgenommen, haben gesagt, komm, wir können nicht mehr warten, das Geld ist knapp, los geht's. Alles wurde für Weihnachtsgeschenke ausgegeben und deswegen brauchen
wir jetzt neues
Geld.
Der Januar ist auch immer teuer, ne? Da werden viele Versicherungen abgerechnet und so. Vielleicht wollte man da das schnelle Geld.
Ja, und vielleicht, natürlich sind die vielleicht auch erst im neuen Jahr, ne? Sie haben die Weihnachtsgeschenke haben sie bekommen oder haben ihr Weihnachtsgeld bekommen.
Ja.
Und deswegen sind sie dann erst auf die Webseiten gegangen. Weil vorher surfen die nie im Internet.
Nie.
Und dann sind sie auf die Webseiten gegangen und haben gesagt, verdammt.
Was ist hier los? Ja. Diese Cookie-Banner, mein Persönlichkeitsrecht, Hilfe.
Ja, genau, oder ich habe hier also das Schreiben, von dem ist Schlimmes widerfahren, das Anwaltsschreiben, was ich hier vorliegen habe. der vertritt da einen Mandanten und da beschreibt das auch wirklich herzzerreißend.
Oh Gott, es wird emotional. Ja,
ja. Unser Mandant hat am 15.01.2020 im Internet nach Winterpullovern gesucht. Ja. Er gelangte dabei im Verlauf seiner Suche auf die Webseite ihres Unternehmens .de und sah sich dort das entsprechende Angebot an.
Oh.
Direkt zu Beginn des Besuchs der Webseite ihres Unternehmens musste unser Mandant aber feststellen, dass sie ohne jede Einwilligung umfangreich sogenannte Cookies gesetzt hatten. Also der ist aus allen Wolken gefallen und vor allen Dingen vorher war der ja wahrscheinlich, also ich meine, der hat nach Winterpullovern gesucht. Das ist, und dann war der wahrscheinlich auf ganz vielen Webseiten, da wurden keine Cookies gesetzt. Und jetzt genau bei der Webseite ist ihm aufgefallen.
Plötzlich sind da Cookies. Also auch wenn man sich so den Standardnutzer vorstellt, der kontrolliert natürlich auch nonstop, welche Cookies bei ihm gesetzt werden. Ja. Weil das so sehr offensichtlich ist für den Standard-User.
Und jetzt frage ich mich mal, also davon hat man ja nichts gehört. Jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt auf Spiegel oder Zeit oder Süddeutsche FAZ, was weiß ich, alle maßgeblichen Verlage gehe, dann die holen sich, mittlerweile holt sich Spiegel, hat auch so ein komisches Cookie-Banner. Also auch so ein Friss oder Stirb, aber wenigstens das.
Ja, du kannst eine Bezahllösung halt wählen, dann hast du, glaube ich, keine Cookies. Und
genau, fair enough. Aber die hat der, glaube ich, nicht abgemahnt. Weil da hast du ja wirklich, da hast du so 30, 40 Tracker oder teilweise 50 Tracker. Also
ja, und da gab es auch
Fall
keine Winterpullis.
Um Tracker, da hast du dann eine 5000, wenn du jetzt hier das mal, da machst du dich ja reich bei den ganzen Verlagen. Da hast du dich nicht.
Ja, aber vielleicht hat er sich gedacht, so ein Modeunternehmen, vielleicht wehren die sich nicht so. Die Verlage sind vielleicht juristisch sowieso grundsätzlich schon besser beraten, weil die ja wahrscheinlich öfter mal irgendwelche Veröffentlichungen haben.
Da ist vielleicht die Rechtsabteilung im Haus ein bisschen alerter, als das bei einem, Modeunternehmen ist.
Oder, was man vielleicht auch vermuten könnte, es hat sich einfach niemand ernsthaft Gedanken gemacht, sondern das war völlig zufällig, wer da ausgewählt wurde, mit wem man sich anlegt.
Naja, er hat halt nach einem Winterpullover gesucht.
Ja, okay, nee. Also war ja auch gar nicht bösartig.
Das ist nicht geplant, nee. Melanie.
Es tut mir leid.
Ja.
Aber ja, sehr schön. Vielleicht hätte er nach was anderem suchen sollen. Vielleicht wäre es ihm besser ergangen. Schon mal Bademode für den Sommerurlaub.
Ja.
Dann wären Cookies nämlich noch viel schlimmer.
Nee.
Okay, der musste sein. Tut mir leid.
Aber weiter ist auch interessant, denn man würde ja sagen, der sagt jetzt einfach hier so, du hast keine Einwilligung, deswegen ist das okay. Denn die Anwälte gehen ja auch dann schon auf das von uns auf den in Frage gestellten Artikel 6f ein, ne, wo man sagt, so kann man nicht, braucht man überhaupt eine Einwilligung oder kann ich nicht aufgrund des berechtigten Interesses auch tracken. Kommt natürlich auf die Art des Trackings an etc. und sowas, aber trotzdem kann man ja sagen, ja, kann ich das nicht auf die Norm stützen? Das sagen sie? Nee.
Nee. Warum nicht? Einfach nur pauschal, weil EuGH hat gesagt, oder?
Sie sagen, ich zitiere, die Erhebung, Sammlung und Weitergabe dem Datenschutz unterliegender personenbezogener Daten erfolgte ausschließlich zu kommerziellen Zwecken ihres Unternehmens. Korrespondierend griff ihr Unternehmen schwerwiegend in das mit Verfassungsrang ausgestattete Recht unseres Mandanten auf informationelle Selbstbestimmung ein. Es liegt auf der Hand, dass kommerzielle Zwecke nicht das individuelle Persönlichkeitsrecht unseres Mandanten überwiegen können. Wow, ist das unjuristisch. das ist ja wirklich wahnsinnig. Also aber gut, das ist natürlich auch sein Job, dass er sagt, kommerzielle Zwecke hat keinen Verfassungsrang, was ja in dem Sinne Quatsch ist. Ne?
Ja.
Natürlich haben wir eine allgemeine Handlungsfreiheit und wir haben Eigentumsfreiheit und wir haben hier nicht einfach verfassungsrechtlich nicht geschützte kommerzielle Zwecke gegen das tiefgreifende und ultimative Recht auf informationelle Selbstbestimmung. So ist es natürlich nicht. Also es wird nicht wie gefordert eine Abwägung zwischen der berechtigten Interessen des Mandanten und natürlich sind es seine kommerziellen Interessen, aber wie gesagt, das ist seine Handlungsfreiheit und sein Recht auf Eigentum und Betätigungsfreiheit und das muss man selbstverständlich dann mit dem individuellen Persönlichkeitsrecht des Nutzers abwägen. Aber ob das jetzt wirklich ein eindeutiger Fall ist, bei dem das so zu sein hat, das wird hier jetzt einfach mal vorausgesetzt, aber bedürfte dann doch meiner Meinung nach einer etwas fundierteren und ausgewogeneren Abwägung.
Ja, also allein solche Sätze, also ich kenne das Schreiben bei dir nicht im Detail, aber wahrscheinlich wird es das für den Abschnitt auch gewesen sein. Also es wirkt immer so, als würde einfach mit großtrabenden Worten um sich geschmissen.
Ja gut,
das ist auch schon wieder gut.
Abmahnung so.
Naja, aber zwei, drei Sätze, wie gesagt, wenn es um eine Abwägung geht, würde man ja mehr erwarten, einfach nur pauschal zu sagen, ich habe drei Fremdwörter benutzt und deswegen geht das hier alles nicht. Also so wirkt das immer, aber vielleicht.
So wird es nicht.
Habe ich auch zu wenig sonst im Alltag mit Abmahnungen zum Glück zu tun. Vielleicht macht man das ja wirklich so. Ja. Aber man hört dann auch nichts wieder. Also man könnte ja dazu raten, dass man das alles erstmal nicht bezahlt und dann soll der andere doch gerne den Gerichtsweg gehen. Von solchen Fällen habe ich noch nicht gehört, dass dann tatsächlich jemand mit seinem Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch angefangen hat, Klagewege zu bestreiten.
Nee.
So wichtig ist dann doch nicht. Aber es ist wahrscheinlich so wie mit so vielen Abmahnungen. Es reicht, wenn jeder Dritte bezahlt.
Richtig.
Dann hast du gewonnen. Also Abmahnung hatten wir jetzt.
Abmahnung haben wir. Aber wo wir, da waren wir ja gerade beim Schmerzensgeld.
Ja.
Das scheint ja doch irgendwie relevant zu sein. Denn hier Arbeitsgerecht Lübeck. 1000 Euro Schmerzensgeld, weil unerlaubtes Mitarbeiterfoto auf Facebook-Seite. Ein Mitarbeiter hat dem Arbeitgeber auch die Erlaubnis gegeben, also sogar schriftliche Zustimmung für Aushang des Bildes im Unternehmen und so. Aber dann hat irgendwie, weil sie wahrscheinlich da vergessen haben, sich die Einwilligung abzuholen, hat das Unternehmen das auch gleichzeitig auf ihrer Unternehmensseite und auf der Facebook-Seite veröffentlicht.
Okay.
Und dann hat der Kläger gesagt, nö, finde ich scheiße, runter damit und wollte 3.500 Euro Schadensersatz. Das war jetzt aber nur so ein Prozesskostenhilfeantrag. Da wird dann so, das Gericht entscheidet dann mal so ein bisschen vorab, wie es das so sieht. Und da haben sie gesagt, ja, 1.000 Euro sehen sie schon als berechtigt an.
Okay, einfach weil öffentlich und weil Facebook böse.
Öffentlich und Facebook. Und da muss man sagen, also auch wenn das hier jetzt auf dem Rücken der DSGVO entschieden wird und vielleicht auch sich der Schadensersatzanspruch nach DSGVO richtet, bezweifle ich so ein bisschen, ob das jetzt auch anders entschieden worden wäre, wenn der jetzt die DSGVO nicht existieren würde, denn grundsätzlich war das jetzt auch schon vorher nicht erlaubt und übers Kunsturhebergesetz von 1912 eigentlich auch schon ganz gut geregelt. Ne? Also was ja eigentlich sagt, so eigentlich musst du für jegliches Foto, was veröffentlicht wird und wenn du es bei Facebook ja irgendwie hochschlägst oder auch auf Unternehmenswebseite, dann ist es ja in jedem Fall ein Veröffentlichen.
Ja.
Und da gibt es dann nur ganz spezielle Ausnahmen.
Ja, okay. Na gut, aber man diskutiert da so ein bisschen. Wie
aber
so
nee, ist
oft.
Ja zumindest bemerkenswert, dass dieser immaterielle Schadensersatz, zumindest gibt es so eine Tendenz, dass der zumindest ernster genommen oder höher genommen wird. Also ich glaube, früher war es so, also Schadens- oder Schmerzensgeld ist jetzt nicht, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen europäischen Ländern ist, aber zumindest in Deutschland nicht so präsent, wie das jetzt in den USA ist irgendwie, wo du sagst, so mein Gott, ich habe mich mit dem Tacker verletzt, ich brauche 3 Millionen Euro, sonst kann ich nicht mehr schlafen.
Ja.
Aber es, zumindest in dem Bereich sind wir zum Glück noch nicht, also kein Popularklagerecht in Deutschland, nicht so ein paar, hier komm, hier hast du einen Fuffi, sowas, sondern wir sind so zumindest mal im Tausenderbereich.
Ja, wobei, ja, man muss trotzdem auch da nochmal sehen, wie es sich so entwickelt. So ein bisschen Findungsphase ist da auf jeden Fall noch.
Findungsphase, genau.
Die Rechtsprechung findet sich erst noch.
Genau, aber da auch nächstes Urteil.
Noch ein Urteil.
Ja, noch ein Urteil.
Haben wir jetzt ein Urteil nach dem anderen?
Ein Urteil nach dem anderen kommt raus. Nämlich Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern.
Schon wieder ein Arbeitsgericht?
Genau.
Sind die aktiv?
Tankstellenmitarbeiter.
Okay.
Gab Videoüberwachung. Also das war jetzt keine verdeckte Videoüberwachung, aber es war zumindest Videoüberwachung am Arbeitsplatz. Also der Kassenbereich wurde überwacht und zumindest auch, glaube ich, der Bereich, der nicht öffentliche Bereich der Tankstelle, da hat der Kläger hat dann entrüstet das Arbeitsverhältnis beendet, weil er unter anderem auch der Meinung war, also dass er durch die Kameraüberwachung in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt ist.
Und hat er recht bekommen?
Schadensersatz 2000 Euro. Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte.
Klar, dass gewisse Kassen und Arbeitsbereiche teilweise auch wieder überwacht sind, das kennt man. Das ist
aber
nicht immer per se.
Auch kein Schmerzensgeld fällt mir wieder auf, dann richtig Schadensersatz.
Schadensersatz, ja. Also wie gesagt, in manchen Bereichen kennt man das. Gut, eine Dauerüberwachung an Arbeitsplätzen geht halt nicht, wenn dann also auch der nicht öffentlich zugängliche Bereich videoüberwacht wurde, geht das natürlich nicht. Weil sich da auch meistens ja wenig Argumente finden lassen, warum es denn dort eine Videoüberwachung braucht.
Ja, klar, das kommt natürlich dann immer auf den Einzelfall an.
Ja, ne? Klar.
Wenn das natürlich, wenn da jetzt irgendwelche Goldbarren lagern würde, die ab und zu von UPS abgeholt werden und da extrem exponiert sind, dann würde man vielleicht eher dazu kommen.
Aber gut, so. Aber es gab auch noch andere Sachen außer Urteile. Wir sind jetzt zwar schon ein bisschen spät dran mit dem Podcast, aber ansonsten zu Jahresbeginn war es ja soweit. Die lieben Kollegen von der Insel, sie sind weg. Der Brexit hat stattgefunden und auch da haben sich viele natürlich gefragt, was ist jetzt eigentlich mit Datenschutz und überhaupt?
Und?
Müsste ein bisschen schmunzeln, weil wenn man sich so überlegt, historisch gesehen, überall sind die Briten raus. Die haben keine Kolonien mehr, also weltweit sind sie raus. Und am Ende des Tages sind sie auch wieder aus der EU raus, überall. Fordern die Leute, geht raus, Briten raus. Und dann sagen die Briten selber zu sich, Briten raus und raus aus der EU. Nee, also datenschutzrechtlich ändert sich zumindest dieses Jahr noch nicht viel. Es gibt eine Übergangsphase. Bis 31.12. gilt die DSGVO weiter. Also kein akuter panischer Handlungsbedarf, zumindest an der Stelle.
Aber wir auch alles wahrscheinlich, oder? Oder
ja.
Ist das?
Es gibt generell, die Übergangsphase gilt für vieles, aber auch für Datenschutz.
Wird es ein Problem werden? Wahrscheinlich nicht, oder?
Also was man im Vorfeld immer so gehört hatte, war, dass die Kommission natürlich auch an der Stelle gesagt hat, naja, so leicht macht man es den Briten wohl nicht. Und direkt irgendwie einen Angemessenheitsbeschluss, wie es den für andere Staaten gibt, sollte es nicht geben. Vielleicht wird man sich ja im Laufe des Jahres einig, wobei der nette Herr Johnson schon irgendwo angekündigt hat, er macht jetzt sein eigenes Datenschutzgesetz, was noch viel besser ist als die DSGVO. Da gab es irgendwie mal so einen komischen, kruden Zeitungsbericht, den ich mal irgendwo gesehen habe.
Stimmt, ich hörte davon, ich war sehr gespannt.
Aber war vielleicht auch wieder eine sehr populistische Aussage.
Aber naja, gut, was den internationalen Datentransfer angeht, müssen wir dann eben wieder auf unsere beliebten und respektierten Standarddaten, Standardvertragsklauseln zurückgreifen.
Also so kompliziert ist es am Ende des Tages auch nicht.
Welt wird auch nicht zum
Stillstand kommen. Kein Datentransfer mehr nach Großbritannien.
Oh, eine Sache noch. Das hast du neulich rumgeschickt in der Gruppe.
Oh.
Habe ich mich, was heißt in der Gruppe?
Hier intern.
Nämlich der Tätigkeitsbericht der Aufsichtsbehörde in Hamburg, genau. Und ich, das ist jetzt von der Meldung her nicht so dramatisch. Und auch jetzt alles nicht so spektakulär, aber das ist in einem Duktus, der sehr gut erklärt, warum ich da doch Vorbehalte habe und mich wahnsinnig aufrege manchmal über Aufsichtsbehörden. Also Facebook hatte, aber nur Facebook Germany GmbH, die hat ein Bußgeld bekommen in Höhe von 51.000 Euro. Und warum? Weil sie den Datenschutzbeauftragten nicht der Aufsichtsbehörde gemeldet hatte. Also der Datenschutzbeauftragte war bestellt. Aber er wurde nicht der Aufsichtsbehörde gemeldet.
Genau, deswegen, das war so eine Neuerung durch die DSGVO. Alleiniges Bestellen reicht nicht, sondern man muss die diversen unterschiedlichen Formulare bei den Aufsichtsbehörden bedienen.
Genau.
Um in der zuständigen Behörde halt den Datenschutzbeauftragten zu melden.
Genau, und dann haben sie jetzt so 51.000 und ich meine, Facebook Germany macht einen Umsatz von 35 Millionen, deswegen das wird ist jetzt nicht sonderlich viel. Ich habe jetzt auch gerade in der Vorbereitung doch irgendwie alle Kommentare durchgeforstet und sowas, aber das ist jetzt halt einfach eine Regel, ne? Es kann mir aber bisher keiner erklären, was denn jetzt so der tiefere und tolle Sinn und Zweck ist, warum denn der Datenschutzbeauftragte der Aufsichtsbehörde gemeldet werden muss. Denn wenn eine Aufsichtsbehörde irgendjemand anschreibt, dann schreiben die auch das Unternehmen an.
Und
also es wird dann nie der direkte Weg zu den Datenschutzbeauftragten. Also zumindest habe ich es bisher nicht erlebt und ich glaube auch unsere anderen Kollegen haben das bisher nicht erlebt. Viel schlimmer noch, ne? Es ging ja jetzt vor einer Zeit, ging ja jetzt glaube ich doch in Schleswig-Holstein, glaube ich, oder sowas, bekamen hier alle möglichen Leute eine Mitteilung, auch Berater hier, dass irgendjemand angefragt hatte, wer denn wo irgendwie als Datenschutzbeauftragter
gemeldet ist, ja nach dem Informations-
ist, ne? Genau, und dann, das heißt, dann Gesetz, mussten die dann irgendwie diese ganze Riesenliste.
Über 4.000 Unternehmen waren, glaube ich, betroffen, bei denen die Anfrage lief. Und deswegen traf es hier intern halt auch etliche Kollegen.
Genau, und dann mussten die das alles rausgegeben werden. Aber warum, was denn der eigentliche Zweck davon ist? Egal, es ist eine
gesetzliche. Das hat die Behörde leider auch nicht gesagt. Wir haben da versucht nachzuhaken. Machen,
und dann geht das sowas raus. Und ich meine, da musst du eine Datenschutzaufsichtsbehörde, wo du sagst, so Datenschutz hier, bla bla bla. Aber die dann einfach stumpf eine Regel verfolgt und auch sagt, nein, man muss den Datenschutzbeauftragten nennen. Gut. Es ist eine Regelung, es steht im Gesetz. Sinn und Zweck ist egal. Es gibt sicherlich auch noch sehr viele andere sinnfreie Gesetze. Deswegen kann man sich jetzt da noch nicht weiter drüber aufregen. Aber dann, ich zitiere, weil sie sich dann selber auch da so für feiern. Also zitiere die Hamburger Aufsichtsbehörde. Dieser Fall sollte allen anderen Unternehmen eine deutliche Warnung sein. Die Benennung des Datenschutzbeauftragten und die Mitteilung an die Aufsichtsbehörde sind Pflichten, die die DSGVO ernst nimmt. Schon kleinere Verstöße gegen derartige Pflichten können zu nicht unerheblichen Geldbußen führen. Es ist dem umsichtigen und professionellen Umgang Facebooks mit dem Verstoß geschuldet, dass die Geldbuße nicht noch deutlich höher ausfiel.
Ja, also das ist so albern. Also was es halt in dem Fall für die Behörde einfach macht, sie können ja relativ leicht prüfen, ist da jemand gemeldet? Also man kann ja grob überschlagen, müssen die einmelden?
Aber
und haben sie angemeldet oder nicht?
Was ist der? Also, das ist so von oben herab so. Also,
so ein Klassiker.
Ja,
so ein
behördlich und so heischen nach Aufmerksamkeit. So, ich habe es euch doch gesagt. Ja. Also so mit dem erhobenen Zeigefinger so ein bisschen hofartig und zu sagen, na, ihr Lieben, also als ob das so kleine Kinder sind, so Unternehmen, ne? Und sagen, na, ihr Lieben, da seht ihr mal, was passiert, wenn man nicht die DSGVO einhält. Also damit macht man sich doch keine Freunde.
Nee.
Das sind diese Streberkinder früher in der Schule gewesen, die sich nie durchsetzen konnten mit ihren tollen Regelungen und dann irgendwie dann beleidigt zum Lehrer gelaufen sind und gesagt haben, ja, die machen aber das und das. Und dann hat der Lehrer musste dann irgendwas sagen und hat dann alle so zurechtgewiesen und Streber stand dann so daneben und hat so genickt. dazu. Mhm. So ist das nämlich. Ja, also ich glaube, die Aufsichtsbehörden brauchen da ganz dringend mal so eine Marketingabteilung, wie man sich da besser verkauft, weil dann mit, also mich persönlich macht so ein Ton eher, verstimmt mich, würde ich sagen.
Ja, so ein bisschen krawallig, ich merke das schon. Ja. Ja, wobei, wie gesagt, es ist halt, das ist eine der Stellen, wo es wenig Diskussionsspielraum gibt. Also wenn sie deswegen ein Bußgeld verhängen, dann wird das Unternehmen wenig Gegenwehr sagen können, weil könnten sie feststellen, ja, haben wir nicht gewählt. Was mich aber an dem Fall gewundert hat, die Behörde hat das so ganz komisch betont, glaube ich, auch in irgendeinem, da gibt es auch, glaube ich, ein Zitat zu, dass ja gerade nicht der weltweite Facebook-Konzern sozusagen herangenommen wurde, sondern dass sich nur am Umsatz der deutschen GmbH orientiert wurde, wo ich so denke, widerspricht das nicht eigentlich all dem, was sonst in der DSGVO zum Thema Bußgelder steht, wo nämlich gerade der konzernweite Umsatz aus dem Vorjahr herangezogen werden soll? Also da hätten sie ja mal richtig einen raushauen können, gut, aber vielleicht.
Ja, das, aber vielleicht haben sie da dann doch taktisch genug gedacht, weil das wäre dann vielleicht so, wenn sie dann gesagt haben, so, okay, die haben uns nicht den Datenschutzbeauftragten gemeldet, also ein Formalfehler, und deswegen kriegen sie jetzt hier ein paar Millionen Euro aufgebrummt. Oh, weiß ich jetzt nicht, ob das, also.
Ja. Das wäre, da aber es wäre auf jeden Fall sehr, sehr medienwirksam gewesen. Genau. Aber das wollten sie vielleicht an der Stelle mit der Nummer auch nicht.
Ja, hätte vielleicht auch nach hinten losgehen können.
Ja, genau. Und ich glaube, Facebook hat in dem Fall ja gesagt, dass eigentlich die irische Niederlassung und deren DSB zuständig sei. Aber die Hamburger haben halt gesagt, nee, ihr braucht hier in Hamburg einen eigenen und den müsst ihr uns melden.
Naja.
Ja, verrückt. Aber ansonsten war es relativ ruhig bislang mit den Behörden. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, die arbeiten an irgendwas. Irgendein Kracher kommt wieder, bei dem man einfach nur die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh je.
Man muss denen einfach was zu tun geben. Also liebe Unternehmen, weiter kleine Datenschutzverstöße fabrizieren. Sonst kommen die Aufsichtsbehörden noch mit irgendwas Neuem um die Ecke.
Ansonsten, was mich auch intern manchmal wahnsinnig macht, muss ich ehrlich sagen, so sehr wir hier ja auch den ganzen Tag Datenschutz machen, gibt es auch Dinge, die mich stören. Dauerndes Passwort ändern. Also auf unseren mobilen Geräten, auf unseren mobilen Telefoniergeräten ist es besonders nervig. Da wird der Passwortwechsel erzwungen von Knall auf Fall. Du wirst ihn innerhalb von einer Sekunde ändern müssen oder du kannst dein Handy nicht mehr benutzen. Aber auch bei unseren Laptops und PCs.
But not for long.
Mussten wir alle 90 Tage unsere Passwörter wechseln. Und so Passwörter sind halt echt schwierig.
So wie 90% aller Unternehmen.
Ja, noch, ne? Also hoffentlich, ja.
Aber worauf willst du? Du willst doch auch was hinaus.
Ja, und das muss man nicht mehr. Selbst das BSI sagt jetzt auch mittlerweile, dass das Quatsch ist. Passwortwechsel dauerhaft zu erzwingen in einem gewissen Turnus ist Quatsch. Es hat ein Ende. Der Passwortwahnsinn hat ein Ende.
Ich frage mich, wie die dann auf so eine Entscheidung kommen. Ob das so dann wissenschaftlich fundiert ist, ob sie dann so
meine Studie mehrere, dazu
so
gemacht
Studien
haben.
Laufen lassen, was ist denn jetzt so ein sicherer Passwortschutz oder ob die mir so ein, so wie die öffentliche Meinung so ist und sagen,
und sich so ein bisschen danach
jetzt muss man kein Passwort mehr wechseln.
Ja, weiß ich nicht. Also, was ich ja grundsätzlich schon sagen, Passwörter sollten halt irgendwie komplex sein, also irgendwie Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen, Zahlen und was man nicht alles machen kann und auch eine gewisse Länge haben. Also, ich glaube, mindestens 8 Zeichen ist da immer so der Standard, aber weil man wohl festgestellt hat, je öfter man auch gezwungen wird, die zu wechseln, desto eher kommt es wohl auch dazu, dass man das Passwort überall verwendet, weil wenn du an 10 verschiedenen Stellen 10 komplexe Passwörter hast, weil du vielleicht keinen Passwortmanager benutzt, dann neigst du ja eher dazu, immer das Gleiche zu nehmen, was halt nicht gut ist. Oder du schreibst es dir sogar irgendwo auf.
Aber jetzt? Und was machen wir jetzt?
Jetzt machen wir nur noch komplexe Passwörter. Sollen sie natürlich auch nicht überall verwenden. Aber müssen sie nicht mehr alle 90 Tage ändern. Ja, sodass das Leben an der Stelle ein wenig leichter ist. Also ich fühle mich jetzt noch nicht.
Also meine Mama hat ein Rüssel- und Verdreirad 2416.
Wie bitte?
Das wäre mein Passwort zum Beispiel. Das wäre doch ein gutes Passwort. Zum Beispiel, also wäre doch lang, Wörter drin, also Sonderzeichen.
Ja, wobei man soll ja tendenziell keine Wörter, die auch in irgendeinem Wörterbuch stehen, nehmen.
Warum nicht?
Na, weil die bei diesen ganzen Passwort-Hackern, weil die häufig wohl gegen Wörterbücher laufen lassen. Am besten ist es, wenn du dir irgendwie einen Satz nimmst. Meine Oma mag gerne Gemüsesuppe essen.
Oh, aber das heißt
aber,
wenn ich jetzt sage,
und dann die Anfangsbuchstaben nimmst.
Bitte? Ratertenport.
Ja, kenne ich zum Beispiel nicht. Vielleicht
steht in keinem Wörterbuch. Also geht das wieder.
Genau. Und dann irgendwie mit Groß- und Kleinschreibung und irgendwie vielleicht mal ein I durch ein Ausrufezeichen ersetzen oder ein Hashtag irgendwo einbauen.
Ah, okay.
Ja, das macht es dann komplex, weil sie das halt dann nicht knacken können. Also wenn du Zahlen und Sonderzeichen einfügst, dann steht das ja so auch in keinem Wörterbuch.
Verstehe.
Crazy.
Verstehe.
Ja, und ansonsten ist gar nicht so furchtbar
ansonsten
viel passiert.
Ist nicht viel passiert, außer wir müssen es leider feststellen, denn das Leben ist hart und das bricht mir das Herz, aber Melanie, das ist deine letzte Podcast-Folge.
Ja, es bricht mir auch das Herz.
Denn du wirst uns als Unternehmen und dementsprechend auch aufgrund aus Praktikabilitätsgründen
treffen wir uns nicht an Wochenenden künftig.
Das ist uns leider doch, wir können natürlich unseren privaten Datenschutzaustausch werden wir natürlich intensivieren.
Ja, aber, so eine Standleitung.
Genau. Ja, wie das mit dem Podcast weitergeht, das werden wir weiter erörtern, aber zumindest du verlässt uns.
Ja, es tut mir sehr leid. Also auch mir ist der Podcast, also das ist ein Herzensprojekt. Von daher ist es sehr schade, aber manchmal muss man weiterziehen.
Das Leben geht weiter, aber es war mir eine große Freude und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Mir auch, natürlich.
Und dementsprechend...
Du kriegst noch einen. Du musst das mehr ins Mikro sagen. Was kommt jetzt? Oh, ich krieg ein Abschiedsständchen. Gut, dass ich hier eine Taschentuchbox stehen habe.
Können wir gucken, ob ich es hinkriege. So, ich probiere es.
Ich habe noch nie einen Song geschrieben bekommen.
Naja, ich habe ihn noch nicht geschrieben. Das ist ja nur.
Ja, aber du singst ihn. Ist egal.
Das ist ein Klassiker. Also,
okay.
Should all acquaintance be forgotten and never brought to mind? Should all acquaintance be forgotten and auld lang syne? For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll take a cup of kindness yet for auld lang syne.
Ah. Okay, und bevor es hier gleich noch zu emotional wird, moderiere ich das jetzt nochmal ganz schnell ab. Wer noch nicht genug vom Thema Datenschutz hat, man findet auch den Dr. Datenschutz Blog, nämlich unter datenschutzbeauftragter-info.de. Man findet uns auch bei Twitter, wenn man dort Dr. Datenschutz folgt. Und worüber wir uns freuen und was vielleicht auch Cornelius und den Podcast dann künftig weiterbringen wird, ist, wenn man uns kommentiert und Vorschläge macht und vielleicht auch kritisiert, Kommentare bei iTunes und wo auch immer man uns hört, hinterlässt. Wir freuen uns immer noch sehr, auch über Anregungen und alles Weitere. Ich dann künftig nicht mehr, aber Cornelius freut sich auf jeden Fall. Er guckt auch schon, als würde er sich freuen.
Yay, bye bye.
Und in dem Sinne, vielen Dank und bis demnächst.
Ciao.
Tschüss.